Danke. Ich sehe heute Morgen sehr entspannte Gesichter. Europameisterschaft, freie Zeit. Die Bildschreitung, die ja doch irgendwie so einen prophetischen Blick hat, sagt, uns hält keiner mehr auf. Bin mir da nicht so ganz sicher. Hochmut kommt immer vor dem Fall. Aber ich bin auch kein Prophet und will es auch nicht sein an der Stelle. Ich werde sogar heute in der Predigt für all die, die sie wach erleben, sogar an einer Stelle auf Europameisterschaft Bezug nehmen. Aber ich bin so dankbar, dass es auch noch etwas Größeres und Wichtigeres gibt. Auch darüber spreche ich. Ich fange erst an, nicht schon Amen sagen. Ich fange erst an, also so schnell bitte nicht. Ich lege jetzt einmal los. Und das ist, glaube ich, so wichtig, dass wir die Proportionen kennen. Ich möchte mit uns beten. Lieber guter Herr, du bist der Christus und du hast das Entscheidende über diese Welt und über unser Leben zu sagen. Und wir haben geglaubt und erkannt, dass du derjenige bist, als der du gekommen bist und dass du Worte des ewigen Lebens hast. Lass uns das heute Morgen verspüren und lass daraus Gutes bei uns wachsen. Amen. Vor einiger Zeit war der Brief des Timotheus in der täglichen Bibellese dran und er hat mich so ganz neu angesprochen. Und auch wie Paulus mit seinem engsten Mitarbeiter, zu dem er ein ganz besonderes Verhältnis hat, zu dem er zum Beispiel mal sagt, du bist mein Sohn, wie er dem schreibt, um ihn gerade eben als Mitarbeiter aufzubauen und zu fördern. Der Abschnitt ist voll praktischer Ratschläge. Timotheus ist ja scheinbar eine zaghafte, zurückhaltende und ängstliche Person. Er hat keinen leichten Stand, der Wind bläst ihm voll ins Gesicht. Er musste das Evangelium, man bedenke immer, man hatte noch nicht das geschriebene Neue Testament. Er musste das Evangelium verteidigen gegen alle möglichen Irrlehren. Und er hatte Autoritätsprobleme. Für viele war er zu jung. Und man nahm ihm das Evangelium nicht ab. Und da hinein spricht Paulus und gibt ihm wertvolle Hinweise. 1. Timotheus 4, 6 folgende. Dies trage der Gemeinde vor, was ich dir so alles gesagt habe. Dann wirst du ein guter Diener Christi sein. Dich selbst nährend von den Worten des Glaubens und der guten Lehre, der du gefolgt bist. Gottlose Altweiberfabeln, das schwirrte da rum. Und da sagte er ein vehementes Nein dazu, die Weise klar zurück. Übe dich in der Frömmigkeit, denn körperliche Übung nützt nur wenig. Die Frömmigkeit ist aber nützlich zu allem. Ihr ist das gegenwärtige und das zukünftige Leben verheißen. Dieses Wort ist glaubwürdig und wert, dass man es beherzigt. Dafür arbeiten und kämpfen wir, denn wir haben unsere Hoffnung auf den lebendigen Gott gesetzt, den Retter aller Menschen, besonders der Glaubenden. Das sollst du anordnen und befehlen. Niemand soll dich wegen deiner Jugend gering schätzen. Vielmehr sei den Gläubigen ein Vorbild im Wort, in deinem Lebenswandel, in der Liebe, im Glauben und in der Reinheit. Lies ihnen eifrig aus der Schrift vor, ermahne und belehre sie, bis ich komme. Vernachlässige die Gnade nicht, die in dir ist und die dir verliehen wurde, als dir die Ältesten aufgrund prophetischer Worte gemeinsam die Hände auflegten. Dafür sollst du Sorge tragen. Darin sollst du bleiben, damit alle deine Fortschritte erkennen werden. Achte auf dich selbst und auf die Lehre, halte daran fest. Wenn du das tust, dann rettest du dich und alle, die darauf hören. Werde ein rechter Diener des Christus. Das lässt aufhorchen. Und ich gehe einmal davon aus, dass uns das alle eint. Dass jeder von uns eines Tages das Lob aus berufenem Munde, aus göttlichem Munde hören möchte. Du bist treu gewesen in deinem Leben und in deinem Glauben. Geh ein zu deines Herrn Freude. Ein rechter, ein guter Diener des Christus werden. Zwei Punkte habe ich heute, zwei Hauptpunkte, aber einige Unterpunkte. Erstens, Pflege deinen Glauben. Nähre dein geistliches Leben. Nähre dein geistliches Leben. Sich selbst nährend von den Worten des Glaubens und der guten Lehre. Sättige dich erst selber mit dem Evangelium und lass dich vom Evangelium selber sättigen. Lass deinen Hunger nach Leben sättigen durch den Christus und durch sein Wort. Jesus hat einmal gesagt, Himmel und Erde werden vergehen. Aber meine Worte werden nicht vergehen. Es wird so viel passieren unter der Sonne und viel Neues. Und da wird man heute stolz sein und morgen legt man es zu den Akten. Jesus sagt, Himmel und Erde werden vergehen. Meine Worte werden nicht vergehen. Und das Zweite, der Mensch lebt nicht nur vom Brot allein. Und er lebt nicht nur von Urlaubsfahrten. Er lebt nicht nur vom Erfolg und von Kreuzworträtseln und vielem anderen mehr. Sondern er lebt letztlich von dem Wort, was aus dem Mund Gottes kommt. Davon lebt der Mensch. Deshalb ist es so wichtig, dass wir auf Gott hören. Und dass wir zuerst auf Gott hören. Wir haben ja nicht nur materiellen Hunger, sondern wir alle haben auch, bewusst oder unbewusst, einen geistlichen Hunger. Wir haben einen Hunger nach Leben. Den hat Gott in uns eingepflanzt. Und er ist unstillbar. Wir haben einen Hunger nach Wahrheit. Mit der wird auch die größte Oberflächlichkeit nicht so einfach wach. Die dringt immer wieder durch. Wir haben einen Hunger nach Sinn. Wir haben einen Hunger nach Antworten, um in der Tiefe des Lebens einen wirksamen Halt zu haben. Und wir haben auch einen Hunger nach Hilfe, wenn wir vor dem letzten Tor stehen, wie wir eben gesungen haben. Und das Evangelium will uns sättigen. Und wir sollen uns nähren von diesem Wort. Wir sollen satt werden. Und dieses Wort steht im Griechischen im Präsens. Das heißt, das hat man nicht ein für alle Mal und dann ist man fertig, sondern das soll fortlaufen, das soll gegenwärtig immer wieder neu geschehen, bei dir und mir, dass du gesättigt wirst, dass du dich sättigen lässt. Da steckt das Wort wiederkäuend drin. Ich hoffe, da können auch die Städter noch etwas mit anfangen. Ist kein Kaugummi mit gemeint, sondern dort gibt's ja manche Tierarten, die immer wiederkäuen. Wir sollen das Wort Gottes wiederkäuen, das soll zerkleinert werden, das soll meditiert werden. Darüber sollen wir nachsinnen, das wollen wir und sollen wir verinnerlichen und ganz tief in uns aufnehmen. Und nicht nur mit dem Verstand, das irgendwo gelesen haben, sondern das Wort Gottes zu sich nehmen, das heißt Herzensbildung, das heißt Charakterschulung, dass denn in der Tiefe unseres Wesens eine tiefe Veränderung passiert. Und immer wieder werden wir es erleben, dass da Schätze der Erkenntnis und der Weisheit ans Licht kommen. Und dass wir dabei gesund im Glauben wachsen. Es gibt auch ein krankhaftes Wachstum. Gesund im Glauben wachsen. Dass wir auch die Zusammenhänge im Wort Gottes immer besser entdecken. Dass wir den roten Faden, den Gott hineingesponnen hat in die Weltgeschichte. Dass wir ihn entdecken, diesen roten Faden, der vom Anfang bis zum Ziel geht. Das ist so wichtig, dass uns das aufgeht. Und das soll dann wirklich in unserem Leben, in den Alltag hineinkommen. Wir merken, wir haben eine persönliche Verantwortung für das geistliche Leben bei uns. Dass es bei uns vorwärts geht, dass wir satt werden. Das ist deine und meine Verantwortung. Jeder ganz persönlich. Dass wir uns gesund entwickeln und wachsen. Bevor wir an andere Menschen denken und bevor wir dienen, ist es immer wichtig, dass wir zuerst Empfangende sind und bleiben, dass wir uns nähren lassen. Ihr Lieben, deshalb ist die tägliche Stille mit Gott so wichtig. Das ist kein Muss, das ist kein 11. Gebot, sondern damit wir satt werden und damit wir nicht hungrig durchs Leben gehen. Deshalb ist es wichtig. Und dann werde ich gestärkt und dann wird mein Leben auch gereinigt. Dann wird mein Denken und mein Empfinden von Gott her geprägt. Und dann werden die tiefsten Schichten unseres Lebens, wo kein Mensch drankommt, die werden von ihm, von seinem Geist berührt. Dann wird unser Unterscheidungsmerkmal herausgebildet. Und dann wird auch der Wille gestärkt. Der Wille, das Gute zu verfolgen und sich nicht abbringen zu lassen von diesem Weg. Darf ich es mal so sagen? Du verlierst nichts von der Zeit, die du für Gott reservierst. Das meinen wir. Wir haben keine Zeit. Wir haben alle 24 Stunden Zeit, glaube ich. Du verlierst nichts, was du Gott schenkst und seinem Wort und auf ihn hörst. Und mir fielen zwei Worte ein aus der Heiligen Schrift, die für mich wichtig sind. Aus dem Hebräerbrief, da heißt es, da gibt es Menschen, die das gute Wort Gottes und seine Kraft geschmeckt haben. Könntest du das auch so von dir sagen? Das gute Wort Gottes, das heilsame Wort Gottes, dass du das geschmeckt hast. Und die Kraft, die darin liegt. Die Kraft auch der Verwandlung. Und der Petrus schreibt, ihr habt geschmeckt, dass der Herr freundlich ist. Freunde, wenn man diese Erfahrung nicht macht und nicht gemacht hat und nicht permanent macht, dann lässt man die Bibel zu. Wenn man sagt, der Herr ist schrecklich oder irgendwas, das ist selbstverständlich. Fängt ja schon bei uns Menschen an, dass fast niemand freiwillig zum Finanzamt geht. Aber zur Bank, wenn noch was da ist, dann geht man gerne. Es ist so entscheidend wichtig, dass wir geschmeckt haben, dass der Herr gut ist. Und dass er sich aufs Leben versteht und dass er mein Leben bereichern will. Das lässt mich an der Quelle bleiben. Das ist wirklich der Öffner auch für die Stille mit Gott. Und da steht die nicht unter einem Minuszeichen, sondern unter einem ganz großen Plus. Und wer möchte nicht dieses Plus haben? Zweitens, konzentriere dich auf das Wesentliche, sagt Paulus dem Timotheus. Und diese ganzen Altweiberfallen, das ist keine Beleidigung gegen Omas. Also ich bin Opa, meine Frau ist Oma, keine Beleidigung irgendwo. Aber er benutzt dies einfach, er sagt, da ist so viel im Umlauf, das ist vergleichbar mit so einer Gute-Nacht-Geschichte irgendwo nach, sagt Paulus dem Timotheus, konzentriere dich auf das Wesentliche an der Stelle. Vermeide Ungutes und Überflüssiges, schmückendes Beiwerk. Konzentriere dich in deinem Dienst auf die Kernwahrheiten und das Wesentliche. Paulus kennt scheinbar die Gefahr der Verzettelung der Kraft durch Dinge, die nicht ganz zentral zu unserem Dienst und zu unseren Aufgaben gehören. Konzentration auf das Wesentliche bleibt für uns alle, glaube ich, auch für mich, immer eine Herausforderung. Jeder hat eine begrenzte Zeit und wir müssen uns entscheiden, wofür will ich sie einsetzen? Wofür will ich sie einsetzen? Ich muss auch nicht alles gelesen haben, ich muss nicht alles gesehen haben, was im Fernsehen läuft. Ich muss es nicht alles, was an Möglichkeiten angeboten wird. Und es gilt auch ganz gewiss, dass wir in unserem Leben einen Filter einbauen gegen das Ungute, gegen das, was uns schädigt, was unsere Fantasie beschmutzt, was unseren Willen in irgendeiner Weise lähmt und was das Gefühlsleben negativ beeinträchtigt. Ich werde nie vergessen, es war in Garmisch-Partenkirchen und da kam ein Musikprofessor zum Glauben mit seiner Frau und dann habe ich sie besucht und dann haben sie mir erzählt von ihrem Anmarschweg zu Jesus und wie er ganz bewusster Atheist vorher war. Und dann sagte er, als ich zum Glauben an Jesus Christus gekommen bin, da bin ich an meinem Bücherregal vorbeigegangen und habe alles ausgemistet, was so schädlich war und was mich immer weiter von Gott weggetrieben hat, was mich bei Nebensächlichen irgendwo festgehalten hat an der Stelle. Ich habe das weggemacht und ich wollte es auch nicht verschenken. Ich wollte nicht, dass andere Menschen auch so negativ beeinflusst werden, wie ich von dem. Habe ich nie vergessen. Mag manche für extrem halten. Ich denke, man muss das sehen. Wenn das jemand so empfindet, dann sollte er das tun. Es ist auch für unser Gespräch um den Glauben so wichtig, dass wir auch da die Mitte wahren, die wir sprechen. Und die Mitte ist immer eine Person und dass man sich nicht auf Hölzchen und Stöckchen in den Gesprächen irgendwo verliert. Und dass wir uns weniger mit den Antis, mit dem Dagegen beschäftigen, sondern wie mir mal jemand sagte, sprich mit Menschen immer pro Christus, pro Christus. Und je mehr du mit Menschen über pro Christus sprichst, umso mehr verschwinden die Irrtümer. Christus ist der, der ausfüllt. Und dann kommt dieser Satz hier an der Stelle, körperliche Übung ist nur zu wenig nütze. Das ist das K.O. für alle Marathonläufer, für Jogger, für Studiogänger, Nordic Walker und was weiß ich und Europameisterschaft, Fernseher bleibt auch kalt jetzt. Das ist alles nur wenig nütze, sagt hier der Apostel Paulus. Scheint ein leibfeindlicher Mensch zu sein, oder? Paulus geht es um die richtige Gewichtung. Der Körper und die körperliche Fitness wird nicht gering geschätzt. Im Gegenteil, da ist es sogar, euer Leib, dein Körper ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Da kannst du nicht einfach mit umgehen, als wärst du so ein Rohstoff irgendwo. Da kannst du nicht über deine Kräfte, deine seelischen Kräfte malochen und diesen Körper irgendwo kaputt machen. Oder durch alles Mögliche. Nein, bedenke immer, ist ein Leib, ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Aber bedenke, alle körperliche Betüchtigung ist begrenzt, ist nur für etwas nützlich. Da geht es um eine Relativierung, liebe Freunde, und die müssen wir hören, glaube ich. Eine Relativierung, um eine richtige Gewichtung, um eine rechte Proportion gegenüber dem geistlichen Bereich. Gegenüber dem geistlichen Bereich. Und an dieser Stelle darf man vielleicht auch einmal selbstkritisch fragen, wen pflege ich eigentlich mehr? Wo gilt meine Sorgfalt? Wo ist das Schwergewicht in meinem Leben? In dem Äußeren oder in dem Inneren? Pflege ich meinen Körper mehr oder meine Seele und den Glauben? Die Zeit vorm Spiegel, habe ich den Eindruck, hat heute Morgen von euch keiner ausfallen lassen. Ihr seid schön. Ich frage mich aber, wie das mit der Zeit ist mit Gott. An dieser Stelle muss die Frage kommen. Wie ist es mit dem Schauen in seinen Spiegel? Mit dem Schauen in sein Wort? Das Gespräch, im Gespräch mit ihm bleiben? Liebe Freunde, die Gewichtung, darum geht es Paulus. Und dann sagt er doch noch was Sportliches. Drittens, trainiere, jetzt kommt's. Trainiere deine Frömmigkeit. Trainiere deinen Glauben. Übe dich selbst in der Frömmigkeit. Übe dich selbst. Stärke deinen Glauben. Da ist dieses Wort drin, stähle deinen Glauben, dass er stark wird. Stähle deinen Glauben. Das ist deine und meine Verantwortung. Das mache ich nicht als Pastor für dich oder die Gemeinde für dich. Das ist deine Verantwortung. Stärke, übe dich in der Frömmigkeit, damit dein Glaube fester, tiefer, umfassender, weitreichender wird. Zunächst einmal ist es ja unheimlich entlastend. Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Ganz gewiss. Auch im Glauben nicht. Aber der Meister soll kommen. Aber der Meister soll kommen. Jesus möchte, dass du und ich, dass wir im Glauben wachsen. Und deshalb übe dich. Trainiere deinen Glauben. Das passiert nicht, indem du die Bibel unter das Kopfkissen legst. Sondern da bist du ganz aktiv mit dran beteiligt, was aus deinem Glauben wird. Ob er stark wird oder ob er verkümmert bleibt. Ob er Früchte bringt oder ob er nur Blätter hat an der Stelle. Der Übende will Fortschritte machen. Übe deinen Glauben. Da steht eben dieses Wort, was meist übersetzt wird mit Gottseligkeit. Übe dich in einer Gottseligkeit. Das heißt übersetzt, dass er immer in dir wächst, dass du abnimmst, dein Ich abnimmt und dass er größer, gewichtiger wird in deinem Leben, dass du in Ehrfurcht mit ihm lebst und dass du seiner Führung immer tiefer vertraust und dass du dein Leben immer mehr unter seine gute Herrschaft stellen lässt. Trainiere deinen Glauben, das nimm mit nach Hause. Wie einen Muskel, wenn du den nicht trainierst, versuch das mal, ein Jahr. Die Hand nicht zu benutzen, kaum zu benutzen, dann wirst du nie mehr Weltrekord stemmen. Dann wird der Muskel erschlaffen. Genauso ist es mit dem Glauben. Trainiere deinen Glauben. Konkret, praktiziere den Willen Gottes und probiere sein Wort aus. Behandle Gottes Wort nicht wie ein Museumstück, sondern lebe das, beginne das zu leben, was du verstanden hast. Nicht mehr, aber das. Und da wirst du Erfahrungen machen, die du vorher nicht kennst. Und lerne das doch auch, dass du auf sein Wort hin handelst und nicht mehr die Gefühle, dein Maßstab sind für dein Handeln. Es gibt immer wieder Christen, die kommen über diese Sprung nicht weg, über die Hürde, über ihre Gefühle. Und dann können sie nicht. Lerne es, auf das Wort hin zu handeln, dann wirst du im Glauben Fortschritte machen. Aufs Wort, und deshalb tue ich's. Weil er es sagt, trainiere das, Vergebung zu üben. Das ist eines der wichtigsten Übungen, glaube ich. Und warte nicht, bis deine Gefühle kommen. Dein Herz kommt nach, wenn du von Gottes Wort diesen Willen empfängst, ich will das tun, weil es der Herr will. Dann kommt das Herz nach, aber nicht umgedreht. Und dass du dich darin übst, Vergebung zu gewähren und Vergebung auch zu empfangen und in der Kraft seines guten Geistes dann Erfahrungen machst. Und das Vierte, sagt er ihm, erlebe und genieße die Früchte des Glaubens. Erlebe und genieße die Früchte des Glaubens. Die Frömmigkeit ist zu allem nützlich. Das habe ich mir unterstrichen. Wussten wir das? Die Frömmigkeit, der Glaube, der ist für alles nützlich. Für nichts schädlich, für alles nützlich. Für alles. Im Gegensatz zum körperlichen Bereich. Da liegt die Einschränkung. Das heißt doch, der Glaube ist auch nützlich für die Politik, oder? Auch für die Politik, für die Wirtschaft, für die Arbeit. Der Glaube ist wichtig für die Sonnenseiten des Lebens und für die Tiefpunkte des Lebens. Der Glaube ist wichtig für den Aufbau und die Entwicklung meiner Persönlichkeit. Ist wichtig für meinen Stand, in dem ich lebe. Für den Umgang mit Verletzungen und vieles mehr. Der Glaube ist für alles nützlich. Vergiss das nicht. Nicht, dass es darum geht, irgendwie welche Sektoren Gott irgendwie zur Verfügung zu stellen und das andere läuft eigengesetzlich ab. Nein, der Glaube ist für alles da. Für alles, was in den 24 Stunden auch im Alltag geschieht. Für mein Leben auf der Erde. Für dein Leben. Ich habe gestern noch mal gelesen in einem Buch, was ich immer wieder empfehle, von Blaise Pascal, diesem Erfinder der Rechenmaschine, der uns Leben ein bisschen einfacher gemacht hat, der dann zum Glauben kam. Mit 39 Jahren, gar nicht lange gelebt hat, hatte eine Krankheit gehabt, an der ist er gestorben. Aber welche tiefsinnigen Gedanken, als Gott ihm aufgegeben hat, und welche Erkenntnis. Und dann schreibt er einmal, was könnte Ihnen Schlimmeres geschehen, wenn Sie sich entscheiden für Christus? Sie werden treu, sie werden rechtschaffen, sie werden demütig, sie werden dankbar, sie werden wohltätig, sie werden ein Freund sein, aufrichtig, wahrheitsliebend. Allerdings, die verderblichen Vergnügungen, Ruhm, Genüsse, die werden sie nicht mehr haben. Ich sage Ihnen, sie werden dabei in diesem Leben gewinnen und mit jedem Schritt, den sie auf diesem Weg tun, immer mehr die Gewissheit des Gewinnens und die Nichtigkeit des Einsatzes erkennen, sodass sie endlich begreifen, dass sie auf eine unendlich sichere Sache setzten und dass sie eigentlich nichts dafür gewagt haben. Das ist, Freunde. Glaubst du das? Bist du davon tief überzeugt, dass du wirklich auf der Gewinnerseite stehst? Bei allem, was Kampf bedeutet und was Einsatz bedeutet. Jesus sagt einmal, wenn Menschen mit Christus ernst machen, die werden in diesem Leben schon hundertfältig wieder zurückbeschenkt. Bei allem Einsatz. Und vielleicht auch bei allem Verlust. Und in der Zukunft das ewige Leben, das ist das zweite Gedanke. Und das sagt Paulus. Ich muss weitermachen. Fünftens, lass dir deinen Glauben wertvoll bleiben. Dieses Wort ist glaubwürdig und wert, dass man es schätzt. Das, was du als richtig erkannt hast, das lebe bitte auch entschieden. Egal, welche Mühen es kostet und welche Kämpfe. Leb dein Leben mit Christus einseitig. Ganz mit Christus. Und geh den Weg des Glaubens, egal was er kostet. Und bekenne dich zum Evangelium, auch wenn du vielleicht der Einzige in deiner Familie bist. Und lebe die Gebote Gottes. Lebe sie in puncto Zeit, in puncto Geld, in puncto Vergeben, in puncto Sexualität. Auch wenn deine Umgebung das vielleicht exotisch findet oder weltfremd. Mag sein, dass das nicht jedermanns Beifall findet, aber Respekt. Mitläufer und nur nicht Auffaller, die werden keinen Blumentopf gewinnen und auch nicht auffallen. Wir haben mit unserem Hauskreis eine Freizeit gemacht in Israel. Ihr seid alle im falschen Hauskreis. Vor kurzem, vor ein paar Tagen, und dann haben wir an einem Abend im muslimischen Teil Fernsehen geschaut, Europameisterschaft. Deutschland gegen Portugal. Ich sehe das noch ganz genau. Da hängt das Fernsehen, wir waren mit 15 Leuten da, spät, war schon 11 Uhr oder sowas. 4 Meter daneben, auf einmal, ich hatte es erst gar nicht mitgekriegt, ganz unscheinbar, der alte Wirt aus dieser Gaststätte legte seinen Gebetsteppich dahin, fiel nieder und betete. Wir schauten Deutschland gegen Portugal und haben da unsere Kommentare gelassen und so weiter. 4, höchstens 5 Meter daneben, betete er, fiel nieder und so weiter und so weiter. Kaum, dass er aufgestanden war, kam der Juniorchef, warf seinen Gebetsteppich dahin und betete. Ich weiß nicht, was du davon hältst. Schon beeindruckend, oder? Und wie ist es mit dem Gebet in der Kantine bei uns? Und das alles kam so selbstverständlich. Ich hatte den Eindruck, das war gar nicht aufgesetzt. Er hat vorher kassiert, betete, stand auf, kassierte weiter. Das war alles irgendwo so eingebettet in den normalen Alltag. Nicht irgendwie so fromm abgehoben. Lass dir deinen Glauben wertvoll sein. Das größte Juwel, den du hier hast. Und einen zweiten Gedanken muss ich noch loswerden. Ich habe vorhin gesagt, Timotheus hatte Autoritätsprobleme. Der war für viele zu jung. Er war noch so eine Art Grünschnabel. Obwohl, so nimmt die Forschung an, Paulus sei circa 60 Jahre gewesen. Und Timotheus war schon 38. 38. Aber man nahm ihn nicht so ganz ernst. In der Kirche hat man es immer gern gesehen, wenn die Amtsträger reife Personen waren. In den apostolischen Kanones wurde festgestellt, das Älteste, jetzt kommt's, bei ihrem Amtsantritt das 50. Lebensjahr überschritten haben müssten, denn dann werden sie alle jugendliche Unruhe hinter sich gelassen haben. Also ich komme jetzt gerade so ins beste Alter. Sie werden alle jugendliche Unruhe so hinterlich gelassen haben und so weiter. Paulus gibt ihm einige Tipps, die nicht unbedingt einfach zu realisieren sind, aber die einzige Möglichkeit, den Kritikern den Mund zu stopfen und Autorität zu gewinnen. Und er sagt, werde ein Vorbild. Werde du ein Vorbild. Und indem du ein Vorbild wirst, stopfst du den anderen den Mund. Die sollen keine Angriffsfläche an dir haben. Nicht durch großartiges Verteidigen und Diskutieren, da bringst du dich um Kopf und Kragen an der Stelle, sondern gewinne Autorität. Autorität hängt nicht vom Amt ab. Autorität hängt auch nicht vom Alter letztendlich ab. Ganz gewiss nicht. Merken wir Eltern ja auch, ja? Autorität, die hat man nicht einfach qua Elternschaft, allein schon. Ganz gewiss nicht. Sondern das hat auch was mit Vorbild zu tun, mit vorbildlich Leben. Paulus sagt einmal, haltet euch an mein Vorbild, nehmt Maß an denen, die so leben wie ich. Nehmt Maß. Der hat Mut, oder? Den Mut hätte ich so kaum, muss ich sagen. Oder Petrus schreibt, führt euch nicht als Herren in der Gemeinde auf, sondern gebt der Gemeinde ein Vorbild. Lebt vorbildhaft und dann folgen sie euch. Brauchst viel weniger Worte, wenn du vorbildhaft lebst. Viel weniger Diskussionen. Worin Vorbild? Einmal im Wort. Das heißt, sei klar und zuverlässig in deinem Wort. Aufrichtig und ehrlich. Es muss bei dir jeder wissen, wo er dran ist. In der gesamten Lebensführung, dein gesamtes Leben. Wie leben wir eigentlich, wenn uns keiner sieht, wenn ich nicht mehr in der Nähe bin? Wie lebt ihr dann? Zu Hause. Wie leben wir, wenn uns keiner sieht? Oder wir meinen, es sieht uns keiner. In der Liebe, sagt er, werd ein Vorbild in der Liebe. Bei allen Kämpfen, die du durchstehen musst und zu denen ich auffordere, behalte dir ein mitfühlendes, warmes Herz gegenüber den anderen. In der Sache musst du vielleicht stur sein. Und da bist du unnachgiebig und gehst nicht einen Zentimeter ab von der Lehre, die ich dir geboten habe. Aber dein Herz muss warm bleiben. Dein Herz muss warm bleiben. Du musst ein mitleidiges Herz behalten. Bleibe dem anderen wohlwollend gegenüber, egal wie er sich dir gegenüber verhält. Und hege und pflege keine bitteren Gefühle und sei bereit zu vergeben. Ihr Lieben, noch einmal sei es gesagt, die Liebe ist keine Sache des Empfindens letztendlich, sondern des Willens, dass ich mir entscheide, einen Menschen an der Stelle zu lieben, weil Gott es so will. Und wenn ich das tue, wird er mir auch die Kraft dazu geben und wird mir helfen, auch das innerlich zu überwinden, wo es an der Stelle hakt. Ein Bibelausleger schreibt, daran sollen vor allem die denken, die dazu neigen, anderen etwas nachzutragen. Denke daran, in der Liebe und dann im Glauben, werde ein Vorbild im Glauben. Fest im Glauben stehen, auch wenn es mal hart wird. Denk doch daran, du bist nicht nur auf dich angewiesen. Klar, Jesus war bei den Jüngern im Boot und trotzdem kam der Sturm und hat sie durchgeschüttelt, das ganze Boot mit den Jüngern. Das heißt, auch in deinem Leben werden Stürme kommen und auch in meinem Leben werden Stürme kommen. Aber denke daran, dass Jesus da ist und dann darfst du ihn aufwecken, dass er dort auch der Herr in dem Chaos und in dem Sturm bleibt. Ich hatte die Tage ein Gespräch mit einem Menschen, das hat mich innerlich ganz tief berührt. Ich hätte am liebsten geweint. Und es flossen da manche Tränen. Wie viel Not, wie viel Elend kann ich jetzt, will ich auch nicht hier beschreiben. Und dann sind wir miteinander auf die Knie gegangen aus Ehrfurcht vor Gott. Und dann haben wir miteinander diesem Gott und vor allen Dingen die Person, diesem Gott etwas gesagt aus ihrem ganz persönlichen Leben. Und ich habe ihr im Namen des gekreuzigten und auferstandenen Christus die Hände aufgelegt und habe sie freigesprochen von aller Schuld. Und dann habe ich sie gesegnet für den schwierigen Weg, den sie jetzt antreten muss, wenn sie nach Hause geht. Und da ist Chaos. Und dann habe ich ihr gesagt, wissen Sie, und jetzt leben Sie von dem, was Sie geschenkt bekommen haben. Und jetzt jeden Morgen segnen Sie Ihren Mann. Und jeden Morgen segnen Sie Ihre Kinder. Und dann wollen wir mal sehen, was passiert. Dass der Herr beginnt in diesem Chaos, in dem Sie nun mal leben. Und das war wirklich erschreckend, was da zusammenkam. Dass der Herr dort ordnend und heilend eingreift. Und werde Vorbild in der Reinheit. Sicher ist damit auch die Sauberkeit und die Ritterlichkeit gegenüber dem anderen Geschlecht gemeint. Plinius, der als Statthalter in Bithynien Kaiser Trajan über den Glauben berichtet, er schreibt einmal, die Christen verpflichten sich durch Eid, keinen Diebstahl, keinen Raub oder Ehebruch zu begehen, niemals ihr Wort zu brechen, keine Bürgschaften zu verweigern, wenn sie aufgefordert werden, dafür einzustehen. Das war ihr Versprechen für Reinheit. Reinheit. Christen sollten genauso vorbildlich sein. Ein zweites. Diene mit deiner Begabung. Diesem Timotheus war, als er in den Dienst eingesetzt worden, das ist die einzige Stelle übrigens im Neuen Testament, da war ihm durch die Ältesten die Hände aufgelegt worden und er wurde beschenkt mit einer Begabung von Gott. Und Timotheus hat die Begabungen mehr und mehr verkümmern lassen in seinem Leben. Wahrscheinlich, weil er Druck gekriegt hat. Und dann ist er zurückgewichen. Und Paulus sagt, mach das nicht, du hast von Gott etwas empfangen. Gebrauche das zur Ehre Gottes. Sonst enthältst du auch den anderen etwas vor. Pflege die Gabe, die dir geschenkt worden ist. Ein drittes, habe Acht auf dich selbst. Habe Acht auf dich selbst. Ihr Lieben, das ist ein ganz wichtiger Punkt, auch für mich. Du bist nicht zuerst Pastor und du sollst nicht zuerst predigen, sondern du sollst erst dein eigenes geistliches Leben pflegen. Habe Acht auf dich selbst, nicht auf den Prediger, nicht auf den Pastor, nicht auf den Sänger, nicht auf den Hauskreisleiter. Habe Acht auf dich selbst als geistliche Persönlichkeit. Jeder Christ ist zuerst für sich selbst verantwortlich, auch für sein geistliches Wachstum. Ihr lieben Freunde, an der Stelle soll man an sich denken. Sonst wird ja immer gesagt, denke nicht so viel an dich und so weiter. Hier sagt Paulus, das ist die Stelle, die einzige Stelle, an der du an dich denken musst. Habe Acht auf dich selbst. zeigt nicht mit Fingern auf andere und vieles andere mehr, sondern setzt dich selbst ins Licht Gottes. Freunde, jeder hat ein Wächteramt für sein eigenes Herz. Jeder von uns. Ein Wächteramt für das eigene Herz. Dass unser Herz wirklich vom Evangelium geprägt ist. Dass es aufnahmebereit wird für den guten Samen, der von Gott kommt. Ein gutes Herz, in das er seinen göttlichen Samen sehen kann. Und dass ich nichts Ungutes festsetzen kann. Und das Letzte, bleibe standhaft und treu. Bleibe standhaft und treu, Timotheus. Dafür arbeiten und kämpfen wir, denn wir haben unsere Hoffnung auf den lebendigen Gott gesetzt. Manch einer hat ja im Christenleben einen glänzenden Start hingelegt. Glänzenden Start hingelegt. Und im Dienst die Ärmel aufgekrempelt. Und losgelegt wie die Feuerwehr. Aber als die ersten Schwierigkeiten auftauchten. Und als die erhofften Ergebnisse nicht eintraten. Und als vielleicht die Anerkennung ausblieb, sollte nicht auskommen, aber ist ausgeblieben. Da haben sie sehr schnell die Sache wieder hingelegt. Ich hörte jetzt meine Radioandacht morgens früh um 7. Wir leben so in einem Zeitalter, wo man ganz schnell etwas niederlegt. Bundespräsident, zack. Nicht der Letzte, der Vorletzte meine ich natürlich. Der Letzte, das war ja dann irgendwo Zeit. Aber, dass man ganz schnell irgendwo Dinge niederlegt. Ihr lieben Freunde, wir müssen auch mal kämpfen. Und wir müssen auch mal Dinge durchstehen. Ich kann auch nicht immer flüchten, wo ich gerne flüchten möchte. Ich möchte auch manchmal flüchten. Aus meiner ehemaligen Gemeinde wäre ich am liebsten manchmal geflüchtet. Das ist der ehemalige. Aber dass man auch mal treu ist und standhaft ist. Ich stehe hier und ich kann und ich will nicht anders, wie Luther das mal gesagt hat an der Stelle. Entwickle deinen Glauben, dass er stabil wird und dass die Wurzeln immer tiefer in Jesus und in seinem Wort treiben. Und dann gewinnt man Standhaftigkeit. Paulus, der hat ja so immer so interessante Verben da. Jage ihm nach, verfolge das wirklich. Hab das bei dir drauf und lass das nicht los. Und wenn du ein paar Mal auf die Nase fällst, dann steh wieder auf im Namen Gottes und geh von vorn wieder ran. Paulus hat immer so eine Dynamik. Und diesen zärtlichen Timotheus, den muss er hier wirklich mal schieben und ziehen, damit er steht, damit er wirklich steht. Ihr Lieben, ich wünsche mir, dass ich stehe. Und ich wünsche dir, dass du stehst. Dass du stehst und dass du wirklich dich zu deinem Herrn bekennst an der Stelle. Und dann wird dein Wachstum erkennbar sein. Lass deine Fortschritte viele erkennen. Ihr Lieben, ich habe mich gefragt, ist bei mir Wachstum erkennbar? Wie ist es bei dir? Was würdest du sagen? Ist in deinem Glaubensleben Wachstum erkennbar? Macht doch die Probe mal, wenn ihr euch in dieser Woche in den Hauskreisen trefft. Frag doch mal, sag du doch mal, wo du im letzten halben Jahr gewachsen bist mit Jesus oder im letzten Jahr. Und dann lass dir von anderen vielleicht mal sagen, wo sie bei dir wirklich Wachstum feststellen. Vielleicht kommt dann das raus. Jesus hat mich weitgehend vom Neid und von der Eifersucht befreit. Meine Temperamentsausbrüche sind weniger geworden. Und ich konnte mich endlich überwinden, im letzten halben Jahr das klärende Gespräch und den klärenden Brief endlich anzugehen. Das ist damit gemeint. Ich freue mich, dass ich mit Jesus unterwegs bin. Ich bin noch nicht fertig. Und das wird wahrscheinlich niemand sagen. Und ich wünsche, dass wir einfach auch durch dieses Wort nicht beim Status quo verharren. So bin ich nun mal, sagen wir. Das habe ich geerbt und vieles andere mehr. Sondern, dass da Jesus hineinkommt und dass er sich ausprägt und dass er unseren Glauben prägt, damit die Liebe und die Hoffnung und die Kraft in uns wächst. Gott schenke, dass vieles von diesem Wort bei uns bleibt und Gestalt gewinnt. Amen.